Das Leben von Königinnen und Königen, von Prinzen und anderen Angehörigen der noch existierenden Monarchien, das stößt ja nach wie vor, zumindest bei manchen Leuten, auf großes Interesse. Es gibt Fernsehsender, es gibt Zeitschriften, ja, die ganzen Boulevardmedien, die leben zum großen Teil davon, dass sie über diese Menschen und über ihren Lebensstil berichten. Und was viele Menschen fasziniert, das ist sicherlich der Glamour-Faktor und auch so der Luxus, ja, dieser unfassbare Reichtum, in dem ja diese Adeligen leben. Teuerste Autos, Yachten so lang wie ein Fußballfeld, Schmuck so teuer wie ein Einfamilienhaus und in den eigenen vier Wänden, oder naja, es sind ja wirklich mehr als dann nur vier Wände, eben die Verwendung nur der edelsten Materialien. Besonders in die Schlagzeilen geraten ist in den letzten Monaten, also kritisch in die Schlagzeilen geraten ist in den letzten Monaten, der thailändische König. Vielleicht habt ihr von dem auch schon mal was gehört oder gelesen. Der hat in Deutschland residiert, in Bayern. Da hält er sich besonders gerne auf. Vor allen Dingen auch jetzt während der Monate dieser Corona-Pandemie hat er sich dort aufgehalten und hat eben ja dort in dekadentem Luxus residiert. Und das sorgte doch für einigen Aufruhr, während ja hier alles runtergefahren wird, lebt er dort in seinem dekadenten Luxus und ja, man tut nichts dagegen. Und selbst der Pudel dieses Mannes, ne, der ist von ihm selbst in den Rang eines Luftwaffenoffiziers erhoben, das ist kein Witz. Der hat auch die passende Uniform, dieser kleine Hund. Er wird von vorne bis hinten mit Luxus verwöhnt und darf sich zum Geburtstag den tierischen Magen ja vollschlagen mit kunstvoll angerichteter Torte. Also, Könige und Herrscher, Fürsten und Adelige, sie haben offenbar diese Neigung, jedenfalls wenn sie noch diese Machtfülle haben, das ist ja in Europa eher weniger der Fall, aber wenn sie noch diese Machtfülle haben, dann vor allen Dingen nach Reichtum, nach Luxus, nach eigenen Interessen zu streben und zu handeln. Und der Fokus gerät dann oftmals weg von dem eigenen Volk, für das sie ja eigentlich da sein sollten, und sie konzentrieren sich auf sich selbst und ihre eigenen Interessen. So ist das bei den Königen und Herrschern dieser Welt. Der König der Könige allerdings, der ist ganz anders. Bei ihm ist es ganz anders. Um ihn, um den König der Könige, um Jesus soll es gehen heute, und wir wollen uns seinen festlichen und umjubelten Einzug nach Jerusalem ansehen. Und wir begreifen in diesem Abschnitt, dass er wirklich ein König ganz anderer Art ist. Ein König ganz anderer Art, als wir das kennen von der Erde her, von unseren Königen hier. Machen wir uns die Situation einmal kurz klar. Jesus, er hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Menge Wunder getan. Er geht ja zu auf das Ende seines irdischen Dienstes. Die Heilung des Blinden von Jericho wird zum Beispiel unmittelbar vor unserem Predigttext berichtet. Aber auch die Auferweckung von Lazarus, die wir in Johannes 11 nachlesen können, die war kurz zuvor geschehen. Und das hatte sich natürlich alles herumgesprochen. Diese Nachrichten hatten sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Und die Leute, die waren neugierig und sie waren voller Erwartung jetzt auf Jesus, wenn er jetzt endlich nach Jerusalem, in die Hauptstadt, kommen würde. Sie waren richtig heiß, diesen Jesus jetzt zu sehen. Die meisten jedenfalls. Auf der anderen Seite waren die Pharisäer, da waren die Führenden des Volkes, die sich gegen Jesus gewandt hatten und die fest entschlossen waren, schon zu diesem Zeitpunkt ihn zu töten. Und nun, Jesus, er ist kurz vor Jerusalem, in den Dörfern davor, und es liegt Spannung in der Luft. Was würde passieren, wenn er nun nach Jerusalem kommen würde? Was würde er tun? Und vor allen Dingen auch, was würden die Führer des Volkes tun? Ich lese uns als Predigttext jetzt aus Markus 11, Verse 1 bis 11. Markus 11, Vers 1 bis 11. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel. Und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Jesus wird willkommen geheißen, der König wird willkommen geheißen, ein König ganz anders als alle anderen Herrscher, ganz anders als alle anderen Herrscher. Und seine Andersartigkeit, Jesu Andersartigkeit, die zeigt sich zunächst hier in seinem einzigartigen Vorherwissen, in seinem einzigartigen Vorherwissen. Beachten wir mal, welche Details Jesus im genauesten im Voraus kennt, bevor er seine Jünger losschickt. So weiß Jesus erstens, dass die Jünger ein Füllen, also gemeint ist ein männliches Eselsfohlen, finden werden. Jesus weiß zweitens, dass die Jünger es unmittelbar finden werden, sobald sie im Dorf sind. Man kann ja noch sagen, ja okay, in so einem Dorf, da so ein Eselsfüllen zu finden irgendwo, ist vielleicht relativ wahrscheinlich. Aber Jesus weiß hier zweitens eben genau, dass sie es unmittelbar finden werden. Sobald ihr hineinkommt, gemeint ist das Dorf, werdet ihr ein Füllen angebunden finden. Er redet nicht davon, dass es irgendwo im Dorf steht, wenn man vielleicht mal genauer hinschaut, wenn man in die Hinterhöfe der Häuser geht, wenn man in den Gärten schaut, auf die Weiden schaut, wenn man sich durchfragt. Nein, sie werden es unmittelbar finden, sobald sie in das Dorf hineingekommen sind. Und Jesus weiß drittens ein weiteres wichtiges Detail. Er weiß, dass es angebunden ist. Es steht nicht in einem Stall. Es läuft nicht frei umher. Es ist angebunden. Und viertens weiß Jesus genau, dass noch niemand auf diesem Füllen geritten ist. Ihr werdet ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Und zuletzt, fünftens, weiß Jesus, dass seine Jünger gefragt werden würden: Warum tut ihr das? Warum bindet ihr das Tier los? Also lange Rede, kurzer Sinn, fassen wir das zusammen. Jesus kennt hier alle Details dieses noch in der Zukunft liegenden Ereignisses. Jesus stellt hier nicht nur Vermutungen an. Er formuliert hier nicht nur eine Prognose, so basierend auf anhand allgemeiner Lebenserfahrungen. Nein, Jesus weiß exakt im Voraus, was sich dort im Detail ereignen wird. Dieser König, Jesus, er ist ein König anders als alle anderen Herrscher. Er ist anders als alle anderen Herrscher, weil er von seinem Wesen offenbar ganz anders ist. Denn die normalen irdischen Könige, sie sind letztendlich ja alles Menschen wie wir. Wie du und ich. Sie sind alles Menschen wie wir. Manche mögen vielleicht besonders intelligent sein oder zumindest sind sie gut beraten. Manche sind möglicherweise sehr kultiviert oder leben zumindest in kultivierter Umgebung. Manche sind sehr reich und haben dadurch viele Möglichkeiten. Aber letztendlich sind sie alle durch die Bank doch wie du und ich. Sie sind Menschen, nur privilegierter als wir. Aber Jesus, der König der Könige, er ist wirklich anders. Er kennt die Zukunft. Er weiß, was geschehen wird. Er weiß, was sich ereignen wird. Er hat dieses atemberaubende Vorherwissen. Dieser Jesus, der König der Könige, er ist mehr als nur ein Mensch. Er ist mehr als nur ein Mensch. Warum schickt er die Jünger eigentlich los? Warum sollen sie dieses Eselsfüllen holen? Warum will er reitend einziehen auf diesem Tier nach Jerusalem? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Im Grunde, weil er musste. Weil er es musste. Wir lesen schließlich in Sacharja 9, Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Der versprochene Retter, der wahre König, er würde auf einem Eselsfüllen einziehen. So lesen wir es schon bei Sacharja, mehrere hundert Jahre vor Jesus. Indem Jesus also dieses Wort der Schrift erfüllt, macht er deutlich, wer er ist. Er macht deutlich, wer er ist, nämlich genau dieser versprochene Retter und König. Manchmal wird ja behauptet, da wird so gesagt, es sei erst die Kirche gewesen, die Jesus zum Sohn Gottes und zum Messias erklärt hätte. Aber Jesus selbst hätte sich gar nicht so verstanden. Nein, nein, das ist nicht so. Das stimmt einfach nicht. Nicht weniger als dieser von Gott verheißene und gesandte Messias zu sein, der Sohn Gottes, war Jesu Selbstverständnis. Es war seine Auffassung. Das wird hier ganz deutlich an diesem Punkt. Aber nicht nur das. Indem Jesus dieses Schriftwort erfüllt, zeigt er nicht nur, wer er ist, sondern er macht auch deutlich, wie er ist. Wie er ist. Denn dass dieser verheißene, von Gott gesandte König gerade auf einem Eselsfüllen einzieht, das hat besondere Bedeutung. Normalerweise, ist hier wichtig, vielleicht nochmal diesen Vergleich mit den normalen Königen anzuführen, normalerweise zogen Könige nämlich auf Pferden ein. Auf prächtigen, auf geschmückten, auf herausgeputzten, auf kräftigen, auf starken Kriegspferden wirklich. Sie wollten so ihre ganze Gewalt und Macht symbolisieren, ihren Status deutlich machen. Aber Jesus, er kommt auf einem Esel. Er kommt auf einem Arbeitstier. Er kommt nicht mal auf einem ausgewachsenen Esel, sondern auf einem Eselsfüllen. Jesus kommt in Demut. Er kommt in Bescheidenheit. Und vor allem, er kommt friedfertig. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Wir lesen schon in Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, Friedefürst. Und dann bei Jesu Geburt, da singen die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lukas 2, Vers 14 ist das. Und Jesus selbst, er sagt es uns dann auch, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Jesus zu seinen Jüngern in seinen Abschiedsreden in Johannes 14. Jesus ist gekommen, Frieden zu bringen, Frieden zu machen. Er ist ein friedfertiger, ein demütiger König. Ganz anders als die irdischen Herrscher. Ganz anders als die weltlichen Machthaber. Egal, an wen du da jetzt denkst, ob du an Alexander den Großen denkst, an Napoleon oder was weiß ich, wen du da vielleicht im Kopf hast, sie sind doch alle durch ihre militärischen Erfolge berühmt geworden. Was sie auszeichnete, war ihre Macht und Stärke, ihre Erfolge, ihre Kriege, ihre siegreichen Kriege, ihre Kämpfer und Truppen. Und so zogen die antiken Könige, nachdem sie siegreich gewesen waren, hoch gerüstet und prächtig geschmückt, triumphierend auf ihren Kriegspferden dann ein in die Städte. Und sie wurden begleitet von einem langen Gefolge von Offizieren und Kämpfern, von weiteren Pferden und Kriegswagen, aber eben auch von Gefangenen, die sie besiegt hatten. Und Jesus? Es ist so, wie Zacharja es vorausgesagt hatte. Du, Tochter Zion, freu dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. So zieht Jesus ein. Hast du diesen König, der Frieden bringt, bereits bei dir einziehen lassen? In dein Leben aufgenommen? Hast du ihn willkommen geheißen bei dir? Durfte er einziehen bei dir mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seiner Gnade und Barmherzigkeit? Dieser König, er ist ja anders als alle anderen Herrscher. Und auch seine Herrschaft, die ist anders als andere Herrschaften. Auch seine Herrschaft über unser Leben ist anders. Es ist eine gute Herrschaft. Sein Joch ist sanft, so sagt es Jesus an anderer Stelle. Ihn über unser Leben regieren zu lassen, das ist keine Bedrohung, sondern es bringt Frieden und Erfüllung. Der König wird willkommen geheißen. Ein König, zweitens, den wir ehren und dem wir gehorchen sollen. Jesus wird willkommen geheißen. Das wird deutlich hier in diesem Abschnitt. Ihm wird Ehre erwiesen, ihm wird zugejubelt. Die Menschen sind aus dem Häuschen, außer Rand und Band. Sie feiern ihn wirklich, wie er es auch verdient. Und ihm wird auch gehorcht. Wir sehen in diesem Abschnitt, wie von verschiedenen Personengruppen in diesem Sinne auf Jesus, auf diesen König, auf sein Kommen reagiert wird. Das sind als erstes die Menschen im Dorf, die Besitzer des Esels möglicherweise. Wir können uns die Situation ja nochmal so vorstellen. Also, da kommen eines schönen Tages zwei Jünger in das Dorf, sie werden dort nicht bekannt gewesen sein. Sie gehen auf dieses Eselsfohlen zu, das sie sofort entdecken und ja, sie binden es los. Sie gehen da einfach hin und binden es los. Dieses Tier gehört ihnen nicht und sie fragen auch nicht. Sie binden es einfach los. Natürlich werden sofort umstehende Menschen und vermutlich auch die Besitzer dieses Tieres aufmerksam auf diese Situation, auf das, was da geschieht, und sie stellen die Jünger zur Rede. Na klar, was macht ihr denn da, dass ihr das Füllen losbindet? Vers 5. Was macht ihr da? Was fällt euch ein? Und die Jünger, sie sagten aber zu ihnen, wie Jesus ihnen geboten hatte. Vers 6. Und dann kommt die Überraschung. Und die ließen's zu. Und die ließen's zu. Nun, wir wissen nicht, was diese Menschen schon von Jesus wussten. Sie hatten sicherlich von ihm gehört. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und sie hatten möglicherweise auch seinen königlichen Anspruch, als die Jünger dieses Eselsfüllen mitnehmen wollten, sie hatten möglicherweise auch seinen königlichen Anspruch schon verstanden. Diese Prophezeiung aus Zacharja war ja auch bekannt. Jedenfalls, sie lassen es zu. Sie lassen es geschehen. Sie lassen sie gewähren. Und sie bezeugen dadurch Jesu Herr sein, seine Herrschaft über ihren Besitz, indem sie ihm, ja, ihr Eselsfüllen ganz praktisch überlassen. Erste Personengruppe. Dann ist da die zweite Personengruppe, das sind die Jünger. Die Jünger, die gehorchen und ehren Jesus, denn als Jesus seinen seltsamen Auftrag gibt, geht in das Dorf, bindet das Eselsfüllen los, da zögern sie nicht. Da zögern sie nicht. Jesus, was soll denn sowas? Hätten sie ja fragen können. Oder Jesus, du glaubst wirklich, dass die Leute das zulassen, dass wir da einfach ihren Esel mitnehmen? Dass sie uns das Tier einfach so überlassen? Nein, keine Worte solches Zweifels. Sie gehen einfach. Sie vertrauen Jesu Wort und gehorchen seiner Anweisung. Da kann man mal überlegen, kann man mal sich einen, ja vielleicht mal Gedanken machen. Wie ist denn das eigentlich bei uns? Wie ist denn das eigentlich bei dir? Wie ist denn das eigentlich bei dir, wenn du auf vielleicht dir seltsam anmutende Anweisung in Gottes Wort stößt? Auf Gebote, die dir nicht gleich schlüssig erscheinen, die dir merkwürdig erscheinen. Bist du bereit, da trotzdem zu folgen? Oder fragst du erstmal, was soll mir das bringen? Wozu soll denn das gut sein? Oder ärgerst du dich, das ist doch irgendwie unmodern, das kann man doch so nicht machen. Das funktioniert doch gar nicht so in unserer Welt. Also wenn Jesus das wüsste, wie unsere Welt heute funktioniert, dann hätte er das doch bestimmt irgendwie anders gesagt. Das kann doch gar nicht sein. Es ist ja wirklich so, in manchen Dingen finden wir Gottes Wort auch schwierig, vielleicht auch anstößig. Manches, was wir lesen, dessen Sinn begreifen wir gar nicht ganz. Da ist die Frage, vertraue ich trotzdem? Handle ich trotzdem danach? Mache ich es so wie die Jünger, dass ich einfach sage, okay, ich gehe jetzt los, ich folge dem und ich lasse mich mal überraschen, was passiert? Ich glaube, oftmals zeigt sich dann auch, dass es doch funktioniert, dass es doch sein Gutes hat, dass Segen darauf liegt. Das ist die zweite Gruppe hier, die Jünger. Sie gehen einfach los auf Jesu merkwürdige Anweisung hin. Sie zögern nicht, sie gehen einfach los und gucken, was passiert, handeln, wie Jesus es ihnen aufträgt. Und schließlich die dritte Gruppe, das ist hier sicherlich die auffälligste, das ist das ganze Volk, das Jesus hier zujubelt, als er in Jerusalem einzieht. Überall stehen Menschen auf der Straße, wir können es uns, glaube ich, vorstellen, dicht gedrängt wie bei so einem Volksfest, ganz viele Menschen. Und sie jubeln ihm zu. Manche breiten ihre Kleider aus auf dem Weg, um ihm so Ehre zu erweisen. Andere nehmen dafür grüne Zweige. Sie jubeln ihm zu, sie rufen und singen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn. Und weiter, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Sie begreifen also Jesus, interessant, hier als den Nachkommen Davids, als den, der legitimerweise diese Linie, diese Königslinie von David auch wieder aufgreift und fortführt. Und das stimmt ja auch. Er ist ja der Sohn Davids, so hat er sich selbst bezeichnet. Sie sehen ihn also schon als diesen wahren König. Sie begreifen hier eine ganze Menge von seiner Identität. Sie verstehen, dass es Jesus ist, durch den Gott seine Verheißungen wahrmachen möchte. Und so ehren sie ihn. Sie preisen ihn. Sie jubeln ihm zu. Sie, ja, geben ihm hier einen Empfang, der wirklich seiner würdig ist. Einen Einzug bereiten sie ihm, der ihm gebührt. Und doch wissen wir ja, dass diese Stimmung bald schon umschlagen wird. Es wird nur wenige Tage dauern, dann wird aus dem Hosianna, aus diesem Jubel, da wird ein ganz anderer Schrei. Aus dem Hosianna folgt auf das Hosianna folgt das Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Offensichtlich ist diese Stimmung, dieser Jubel, diese Ehrerbietung bei den meisten Menschen nicht von Dauer. Und das stellt natürlich eine schon ernste Frage. Wie ist es bei uns? Wie sieht es aus bei dir? Sind wir eigentlich treu in unserer Nachfolge? Sind wir eigentlich beständig in unserer Anbetung oder ist unser Lob Gottes, unser Vertrauen auf den Herrn vielleicht sehr von den äußeren Umständen, so von den Randbedingungen geprägt, von dem, in dem wir leben? Geht es uns gut? Ja, dann loben wir den Herrn. Ist es schwierig? Dann ist das Lob weg, dann ist die Enttäuschung da, dann schlägt es um, vielleicht sogar in Ärger. Oder kannst du eben auch das Schlechte, eine Krise vielleicht, zwischenmenschliche Enttäuschung, Leid, kannst du auch das Schlechte gleichermaßen wie das Gute aus Gottes Hand nehmen? Gott gebührt unser Lob. Ihm gehört unsere Ehre. Er verdient unsere Anbetung und zwar in diesen Hochzeiten genauso wie dann, wenn wir durch tiefe, dunkle Täler gehen. Es heißt in einem Lied, wir singen das öfter hier bei uns im Gottesdienst oder jetzt zurzeit hören wir es öfter in unseren Gottesdiensten, da heißt es, und dir gehört mein Lob, wenn der Weg auch nicht einfach ist, sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, dir gehört mein Lob. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Das sind schon Worte, die es in sich haben. Ist auch gar nicht so leicht, das von Herzen und aufrichtig zu singen. Aber es ist richtig. Das ist das Ziel. So soll es sein. Denn Jesus, er ist der König der Könige. Ihm gebührt unser Lob. Zu allen Zeiten. Er ist auch immer mit uns. Ihm, diesem einzigartigen Herrn, ihm gebührt die Ehre und Anbetung. Er ist der König der Könige. Dieser König der Könige, den wir ehren und dem wir gehorchen und folgen sollten. Und ein drittes. Der König wird willkommen geheißen, ein König, der ganz an Gottes Sache orientiert ist. Ein König, der ganz an Gottes Sache orientiert ist. Wir werfen da nämlich nochmal zum Abschluss jetzt einen Blick auf den Vers 11. Der gehört noch zu diesem Abschnitt, zu dieser Perikope hinzu, aber man übersieht ihn eigentlich leicht. Er ist vielleicht nicht so auffällig, aber er ist ganz, ganz wichtig. Es heißt dort, und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Jesus kommt hier nicht als interessierter Besucher. Er kommt auch nicht als Tourist in den Tempel, natürlich nicht. Nein, wir lesen hier, er besah ringsum alles. Und gemeint ist damit, dass er sich alles ansieht, ja mit so einem prüfenden Blick. Mit so einem prüfenden Blick schaut er sich im Tempel um. Er schaut sich um, er nimmt es genau unter die Lupe, um zu sehen, ob hier alles mit rechten Dingen abläuft. Ob im Tempel alles nach Gottes Willen geschieht. Ob es dort im Hause Gottes so zugeht, wie Gott sich das vorstellt, wie er sich das wünscht. Und indem Jesus ja diese Visitation hier im Tempel durchführt, so könnten wir sagen, indem er dort alles begutachtet, erfüllt er auch Gottes Mission. Ja, er erfüllt hier ein weiteres Wort aus den Propheten. Wir lesen in Maleachi 3, Vers 1 nämlich, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Der Herr selbst, er wird zu seinem Tempel kommen, wird hier angekündigt. Und Jesus, er tut das, er kommt zu seinem Tempel und er wird dann leider feststellen, deswegen lesen wir im gleichen Kapitel noch, dann im Fortgang in Kapitel 11 eben noch von der sogenannten Tempelreinigung, er wird feststellen, dass es im Tempel nicht zu Gottes Zufriedenheit abläuft. Nein, er wird vielmehr feststellen, dass die Menschen den Tempel, so sagt Jesus es selbst dann ja, zu einer Räuberhöhle gemacht haben. Diese kleine Begebenheit, sie zeigt uns jedenfalls etwas Wichtiges über Jesu Orientierung, über seine Ausrichtung, wie er hier durch das Leben geht, was wichtig ist für ihn, was entscheidend ist für ihn. Denn er ist nicht auf sich selbst bedacht. er ist nicht auf sich selbst bezogen. Ja, selbst in dieser Stunde seiner größten Popularität, und Jesus könnte ja das jetzt auch ausnutzen, er könnte noch ein Bad in der Menge nehmen und diese Stimmung genießen, sich von diesem Ruhm blenden lassen, oder ja, sein Königtum ausrufen oder irgendwie sowas. Nein, das macht er alles nicht. Jesus hat niemals sich selbst im Blick. Er hat niemals seine eigene Ehre im Blick. Vielmehr ist er stets auf Gott. Er ist auf seinen Vater. Er ist auf seinen Ruhm, auf Gottes Ehre ausgerichtet. Das ist ihm wichtig. Das ist ihm wichtig, auch in dieser Stunde, ja, seines größten Triumphes, wo ihm die Menschen zujubeln. Ihm geht es darum, dass Gott gelobt wird, dass seinem Wort gefolgt wird, dass seine Ehre gemehrt wird. Das ist Jesu Lebensorientierung, Jesu Lebensziel, und zwar in jedem Augenblick. Und darum ist er ja auch in die Welt gekommen. Klar, darum geht er diesen schweren Weg bis nach Golgatha. Meine Speise ist die, sagt Jesus, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Also, diese Orientierung auf Gott hin, das ist das Leitmotiv in allem, was Jesus tut, auf Gottes Ehre bedacht zu sein. Und das hat es Jesus auch ermöglicht, seinen Dienst zu tun und seine Mission zu erfüllen, weil er immer auf Gott hin orientiert war. An Gottes Sache orientiert zu bleiben, diese Verherrlichung Gottes als so alles überragendes Ziel, als Leitbild unseres Lebens, das ist es eigentlich auch, was es uns dann ermöglicht, den Weg der Nachfolge zu gehen, ihn treu zu gehen. Und auch zu verhindern, dass die Stimmung umschlägt, ne? Von Hosianna zu kreuzige ihn. An Gottes Sache orientiert zu bleiben, die Verherrlichung Gottes so als überragendes Ziel zu haben, als Leitbild des eigenen Lebens zu haben, das ermöglicht es auch, uns treu diesen Weg der Nachfolge zu gehen. Das Marathonlaufen, das haben ja, glaube ich, viele schon gemerkt, das ist ein Hobby, was so über die Jahre immer populärer geworden ist. Und es gibt mittlerweile auch viele Hobbyläufer, die sich an dieser großen Herausforderung versuchen. Und jeder, der das schaffen will, also diese 42,195 Kilometer zu laufen, der weiß, dass es darauf auf jedes einzelne Detail ankommt. So ist zum Beispiel die richtige Körperhaltung während des Rennens wichtig, dass man wertvolle Energie einsparen kann. Ich habe gelesen, es kommt darauf an, dass du zum Beispiel deinen Kopf während des Rennens oben hältst. Der muss oben halten. Die Schultern muss oben sein. Die Schultern dagegen sollen eher tief sein. Die Hände soll man locker lassen, die Hüften zentriert und den Oberkörper gerade. So, zum Beispiel. Die Knie dürfen bei der Laufbewegung nicht zu hoch kommen und die Füße sollen bitte schön direkt unter dem Körper auf dem Weg auftreffen. Kurz gesagt, entscheidend ist also von Kopf bis Fuß die richtige Haltung, dass alles in so einer guten Balance ist. Dann kann man die beste Leistung bringen. Das Problem ist nun, wenn du dich darauf konzentrierst, das eine bestimmte Körperteil in die richtige Haltung zu bringen, dann gerät, jedenfalls bei ungeübten Läufern, fast automatisch ganz schnell wiederum ein anderes Körperteil aus der Form. Also du achtest vielleicht auf die richtige Haltung deiner Hände, währenddessen gerät aber die Position deines Oberkörpers völlig außer Kontrolle. So. In einem gewissen Sinne haben wir in unserem christlichen Leben, im Marathon des christlichen Lebens, ein ganz ähnliches Problem. Während wir dieses Rennen absolvieren, fokussieren wir uns manchmal auf dieses oder auf jenes wichtige Detail. Vielleicht ein bestimmtes Gebot in der Bibel, was wir entdeckt haben, was uns wichtig geworden ist. Vielleicht unser Engagement in der Gemeinde, vielleicht die Herausforderung, wie bringe ich jetzt den Glauben konkret rein ins Familienleben. Das Gebetsleben, das Bibelstudium, was auch immer. Und das Problem ist, während wir uns auf die eine Sache konzentrieren und das uns vielleicht auch gut gelingt, vernachlässigen wir etwas anderes, Wichtiges, und wir haben nicht mehr diese richtige Balance. Was also tun? Was also tun? Nun, beim Marathonlauf, da gibt es auch Experten, die sagen, das ist eigentlich alles gar nicht so kompliziert. Die geben einen einfachen, entscheidenden Rat. Sie sagen, entscheidend ist, dass du deinen Blick richtig ausrichtest. Dass du darauf guckst, dass dein Blick richtig ausgerichtet ist. Denn sobald deine Augen korrekt und nach vorne ausgerichtet sind, da fällt eigentlich alles andere ganz natürlich in die richtige Position und du musst nicht mehr verkrampft auf Beine, Arme, Knie und so weiter achten. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild. Im christlichen Leben ist es nämlich gewissermaßen genauso. Wenn du auf Jesus blickst, wenn du auf ihn schaust, wenn du so auf ihn ausgerichtet bist, wenn du auf ihn ganz orientiert bist und ja, so auf ihn orientiert bist, so wie Jesus selbst immer auf den Vater orientiert war, dann fügt sich eigentlich alles andere wie von selbst. Darauf kommt es an. Richte deinen Blick fest auf ihn, auf Jesus aus. Das soll, das muss unsere Orientierung sein. Jesus, ihn nicht zu vergessen, ihn im Zentrum unseres Lebens zu halten. Und wenn das ist, wenn das so ist, dann klärt sich auch der Rest. Dann klärt sich auch der Rest. Dein Dienst, deine Heiligung, geistliche Disziplin wie Gebet und Bibelstudium, dein Umgang in der Familie und so weiter. Alles andere, was es sonst auch noch gibt und was auch noch wichtig ist. Auf Jesus ausgerichtet zu sein. Darauf kommt es an. So wie Jesus, er war ganz auf seinen Vater ausgerichtet, er ging trotz des Jubels, trotz des Ruhms nicht auf eine rauschende Party an diesem Abend. Er begann nicht Pläne zu schmieden für die Machtübernahme, sich zum König zu krönen. Er ließ sich nicht von der aufgeheizten Stimmung in Jerusalem irritieren, nein, er ging in das Haus Gottes, in den Tempel. Er war ganz an Gottes Sache orientiert, er blieb auf seinen Auftrag konzentriert, weil er auf Gott fokussiert war. Nehmen wir uns das zum Vorbild. Bleiben wir auf Jesus orientiert, schauen wir auf ihn, blicken wir fest auf ihn, so wie er stets fest an Gott und seiner Sache orientiert war. Jesus, der König der Könige, er ist anders als alle irdischen Machthaber. Er ist nicht auf Luxus oder Reichtum, auf irdische Macht oder Stärke fokussiert, er ist anders. Und diese Andersartigkeit, ja, die sehen wir in seinem atemberaubenden Vorherwissen. Er kennt die Zukunft, er kennt jedes Detail, er weiß das alles. Und er weiß das alles, weil er anders ist, vom Wesen her, mehr als nur ein Mensch. Er ist aber auch anders in seiner beeindruckenden Demut und Bescheidenheit. Er bringt Frieden, keine unterdrückende Herrschaft. Hast du ihn willkommen geheißen in deinem Leben? Und Jesus, der König der Könige, er ist auch der, den wir ehren und dem wir gehorchen sollen. Bleiben wir ihm treu, auch in finsteren Zeiten, und lernen wir von seiner Gottorientierung. Dass uns nichts heute und morgen und übermorgen von ihm abbringen soll. Dass wir unseren Blick fest auf ihn gerichtet haben. Zu seiner Ehre, zur Ehre dieses einzigartigen und wahren Königs. Amen.